Manchmal wird einem das alles vielleicht ein Stück weit zu viel, aber wenn wir uns bewusst machen, dass die Angst irgendwie nicht nur auf einzelnen Schultern lastet, sondern auf ganz vielen, dann können wir, glaube ich, versuchen, gemeinsam Wege zu finden, damit umzugehen.
Freigeistern, der Podcast für Kinder- und Jugendliteratur. Mein Name ist Christine Knödler. Hier geht es um Kindheit und Kinderbücher, um Bilderbücher, Jugendbücher und um Bücher für alle. Ihr findet spannende Themen und Gespräche, es gibt Buchtipps und manchmal Verrisse. Und bei uns kommen die zu Wort, die schreiben, zeichnen, lesen. Abwechslungsreich, geistreich, begeisternd und das alle 2 Wochen. Mit den Freigeistern Gesprächen und mit Lesen und Lesen lassen. Hallo und herzlich willkommen zur 93. Folge von Freigeistern. Hallo und herzlich willkommen zum neuen Lesen und Lesen lassen. Dunkelgeistern hieß das Gespräch mit Jakob Springfeld, Umweltaktivist, linker Aktivist, Antifaschist, Student und Autor von Unter Nazis, Jung, Ostdeutsch gegen Rechts, eines der Freigeistern-Gespräche, die, wie ich finde, wirklich verändern. Mich hat das Gespräch nicht mehr losgelassen, es lässt mich nicht los, die Erkenntnis, dass die Entgrenzung, wie Jakob Springfeld es nennt, also die rechte Gewalt, hierzulande wieder sowas wie Normalität ist. Mich begleiten die Klugheit und Offenheit, die Besonnenheit, mit der Jakob Springfeld das beschreibt, einordnet, damit umgeht und weitermacht mit seinem Kampf gegen Rechts, wie er über Angst spricht und Mut schöpft und selbst ermutigt. Ich danke einmal mehr von ganzem Herzen. Dunkelgeistern heißt nun auch die neue Folge Lesen und Lesen lassen. Angesichts der sich abzeichnenden Ergebnisse der US-Wahl 2024 passt das einmal mehr. Gerade hat Donald Trump sich zum Sieger dieser Wahl erklärt. Das Dunkelgeistern geht weiter. Aber da sind ja die Bücher, die Menschen, die Begegnungen. Inzwischen ist die Frankfurter Buchmesse Wochen her. Ich hatte ja noch darüber berichten wollen, zugegeben subjektiv aus meiner Sicht. Es war viel geboten, es gibt viel zu erzählen. Darum wird diese Folge ganz schön lang dauern. Macht es euch also gemütlich mit einer Tasse Kaffee oder Tee mit Kerzenlicht und Decke. Mich hat beeindruckt, wie viele Menschen sich unübersehbar nach wie vor fürs Lesen begeistern. Full House in den Messegängen, Full House in der Halle 1, Ebene 2, dem Place to be für die New Adult Literaturszene, wie die Messe getrommelt hat. Love Stories, Bücher zu Netflix-Hits, Enemies to Lovers Romane und natürlich BookTok. Hier war Begegnung großgeschrieben mit den Stars, mit der Community. Ich hab's gesehen. Ich finde es bedenklich, denn woher kommt er nur, dieser Run auf vorhersehbare Geschichten nach alten Mustern? Was zieht so viele, vor allem junge Leserinnen, daran an? Der Farbschnitt der Bücher ist das A und O, habe ich erfahren, fast so, als sei die Deko das Wichtigste. Aber gelesen werden die zahllosen, regalsprengenden Bücher auch. Das Identifikationspotenzial ist offensichtlich hoch, wie auch immer man das findet, das gilt es festzuhalten. Fans und Autorinnen sind über Social Media miteinander aufs engste verbunden. Gemeinschaft scheint die große Sehnsucht zu sein. Die Literatur steht auf einem anderen Blatt. Das alles ist irgendwann mal eine eigene Freigeistern-Folge wert. Ich gehe zurück in die Halle 3.0, wo sich die Kinder- und Jugendliteratur trifft, die immerhin auch ihre Themen hatte. Friedrich Merz hatte kurz vor der Messe Robert Habeck als Kinderbuchautor abgewatscht, weil das halt geht, besonders wenn man keine Ahnung von dieser Literatur hat. Die Fachzeitschrift Eselsohr hat daraufhin Buttons verteilt. Ich mache Kinderbücher, ist der Ausdruck von Selbstvergewisserung und Stolz. Sehr viele haben sich diese Klarstellung ans Revier geheftet. Wir, die wir in der Kinder- und Jugendliteratur seit Jahren oder Jahrzehnten unterwegs sind, kennen diese Debatte aus dem FF. Kinder- und Jugendliteratur ist verschenkte Literatur in mehrfacher Hinsicht. Zum einen, weil sie tatsächlich verschenkt wird und weil sie als eigenständige Literatur sehr selten wahrgenommen wird. Damit verschenkt man herausragende Geschichten, Bilder, Bücher, die der Rede wert sind. Das hat mit vielem zu tun, unter anderem damit, dass alles, was in Deutschland ein Kinder im Wort hat, schlechter dasteht. Kindertheater, Kindermusik, Kinderärztinnen, alles weniger wert als das Gleiche in Grün für Erwachsene. Kinder haben hierzulande keine Lobby, das ist nichts Neues, aber immer ist es ärgerlich. Als sei Kinderliteratur die, die von den Dödeln für die Dödel ist, so habe ich das genannt, nachzulesen ist das in der Süddeutschen Zeitung, die dieser Debatte immerhin den Aufmacher des Feuilletons eingeräumt hat. Na bitte, geht doch. Trotzdem, die Liebe zu den Büchern, die Liebe zu den Bilder-, Kinder-, Jugendbüchern ist nach wie vor und zum Glück groß genug. Und so war es mir eine besondere Freude, meine Bücherliebe auf der Messe vorstellen zu dürfen, und zwar im Zusammenspiel mit einer Moderation. Ich habe das AutorInnen-Duo Nina George und Jens Kramer zu ihrem neuen Kinderbuch befragt. Beide sind erfahrene und erfolgreiche AutorInnen im Erwachsenenbuch. Für den Thienemann Verlag schreiben sie Kinderbücher. Berührungsängste haben sie nicht. Die magische Bibliothek der Books, das verrückte Orakel, illustriert von Hauke Kock, ist im Sommer bei Planet im Thienemann Verlag erschienen. Der zweite Band wird Anfang 2025 herauskommen. Worum geht's? Und das ist eigentlich schon der erste Buchtipp in diesem Lesen und Lesen lassen. In der Welt, in der Nola, Finn, Mira und Tommy leben, gibt es Videos, Hologramme, Apps zur Überwachung, doch Bücher gibt es nicht. Es werden keine Geschichten erzählt, Träumen ist verpönt, seit 50 Jahren wird nicht mehr gelesen, wenn überhaupt, kennen Kinder Bücher nur aus Erzählungen ihrer Großeltern. Zum Glück gibt es die Books und ihre geheime Bibliothek. Die kleinen Buchgeister haben es sich zur Aufgabe gemacht, alle Geschichten dort an diesem Ort zu sammeln. Das würde übrigens den Reimling-Book freuen, einen der Buchgeister, denn der spricht stets ein Gedicht. Jede und jeder Book, jeder Buchgeist ist für bestimmte Bücher zuständig. Romantika ist für die Liebesromane da, Schlemmerbook und Haute Cuisine kümmern sich um Kochbücher und ums Kochen. Es gibt Rebella, Atlatus, Sherlocko, Algebra und viele mehr. Mein Berufswunsch früher war, Namenserfinderin für IKEA-Produkte zu werden. Daran musste ich denken und dazu passt, dass alles im Handumdrehen auf den Arm genommen wird. Romantika rülpst ständig, Algebra kann nicht logisch denken, Sherlocko löst keine Rätsel, Rebella ist ab und zu ängstlich und der grimmige Attila hat Angst vor Nähe und vor Romantikas Umarmungen. Man kann also einiges lernen und viel lachen. Zum Beispiel, welche Genre und Gattungen es gibt. Es werden literarische Figuren benannt. Harry Potter, Alice im Wunderland, Pippi Langstrumpf, um nur einige zu nennen. Sie alle stehen Pate und beweisen, was Bücher können. Die Books schützen Bücher vor den Menschen, denen Bücher gleichgültig geworden sind, doch es droht noch eine Gefahr. Die Buchstaben in den Büchern verblassen, sie haben die Bleichkrankheit. Das Orakel orakelt, 5 Kinder können helfen, die pfeifen auf Regeln und Verbote und so beginnt für Nola, Finn, Mira und Tommy und irgendwann noch ein Kind, das 5., ein großes Abenteuer. Und für die LeserInnen ab 10 Jahren auch. Sich selbst zu erforschen ist das menschlichste aller Abenteuer, und Bücher sind dafür die besten Gefährten. Sie urteilen nicht, und wenn du liest, dann reden sie mit dir über alles. Es gibt keine Denkverbote. Bücher verraten dir, was du über dich selbst nie wusstest, heißt es an einer Stelle im Buch. Und das ist ein Satz, der auch in meine Bücherliebe gepasst hätte, zu einem der von mir gesammelten Sätze zum Lesen und was das für die Einzelnen bedeutet. Auch darüber haben wir gesprochen. Und dann hat mich Nina George gefragt, wie, wenn ich ein Buch über mich schreiben würde, der Titel wäre. Sie hat mir also die Frage gestellt, die ich nun schon bei Freigeistern so vielen Menschen gestellt habe. Und wisst ihr was? Ich stand völlig auf dem Schlauch. Mir fiel partout nichts ein. Jetzt aber würde ich sagen, irgendwas mit Liebe. Wie klug, wie besonnen, wie sprachspielerisch und sprachgewaltig, wie herausragend die Kinder- und Jugendliteratur sein kann, hat dann ein anderes Gespräch gezeigt, das ich anlässlich einer Podiumsdiskussion mit drei Nominierten für den Deutschen Jugendliteraturpreis 2024 führen konnte. Mit dabei waren Edward van de Vendel und Sascha Stanisic. Beide wurden von der Kritikerjury in der Sparte Kinderbuch nominiert. Edward van de Vendel für Misha, diesen Roman werde ich später als Kinderbuch besprechen. Sascha Stanisic mit Wolf habe ich euch schon in der 62. Freigeistern-Folge Gewaltgeistern vorgestellt. Wenn ihr wollt, könnt ihr diese Besprechung nachhören. Außerdem war Anja Räumschüssel dabei, die mit ihrem Jugendroman Über den Dächern von Jerusalem sowohl von der Kritikerjury als auch von der Jugendjury nominiert worden ist. Schaut man sich die Cover dieser drei Bücher an, ist die Stimmung heiter, fast sonnig, hell, gelb dominiert. Alles sieht freundlich aus, zumindest auf den ersten Blick. Doch dahinter entsteht, was große Literatur ausmacht. Der genaue Blick der AutorInnen hinter die Fassade, das Wägen der Worte, der Witz, der Ernst, die Zeichnung der Figuren, die Eigenständigkeit der Illustrationen, die Geschichten, die in den Raum gestellt werden, offen für uns LeserInnen. Dann sind Romane vielschichtig, vieldeutig, immer hintergründig und darum immer des Lesens wert. Es fielen unvergessliche Sätze zum Lesen und zum Schreiben. Edward van de Vendel, Sascha Stanisic und Anja Räumschüssel wissen genau, was sie tun und warum. Sie kamen miteinander ins Gespräch. Da war so viel Geist, da war so viel Zugewandtheit, da war so viel Freigeistern. Die Bedeutung von Literatur, die Möglichkeit des Erzählens kamen zur Sprache. Und das auf unglaublichem Niveau. Dödels, im Ernst, von wegen. Alle, die da waren, konnten den Gegenbeweis miterleben. Und schließlich die Verleihung des Deutschen Jugendliteraturpreises selbst. Ich konzentriere mich dieses Mal auf die Entscheidung der Kritikerjury. Da mag das Bilderbuch Wünsche aus dem Horami Verlag eine Überraschung gewesen sein, aber eine gute. 13 kurze, poetische Sätze fangen die Flucht einer Familie aus Südvietnam ein. Diese Sätze personifizieren Dinge und Phänomene. Die Tasche, die Uhr, das Boot, die See, sie alle würden gern der Flucht die Bedrohlichkeit nehmen. Das ist ungewöhnlich und überzeugend. Im Kinderbuch haben Sascha Stanisic und Regina Kehn gewonnen. Trommel, Wirbel und Tusch, dazu ist alles schon gesagt. Dass Eva Rottmann in der Sparte Jugendbuch ausgezeichnet wurde, freut mich ebenfalls sehr. Meine Besprechung ihres Romans Kurz vor dem Rand, erschienen bei Jacobi und Stuart, könnt ihr, wenn ihr wollt, ebenfalls bei Freigeistern nachhören. Bleibt die Sparte Sachbuch. Und da haben wir es meines Erachtens mit einer eklatanten Fehlentscheidung zu tun. Schon klar, im Anschluss der Preisverleihung wird immer gemeckert, viele wissen es besser, das ist ein bisschen wohlfeil, aber dieses Mal reihe ich mich ein, denn einmal mehr sind das Duo Katharina von der Garten und Anke Kuhl und mit ihnen der Klett Kinderbuchverlag leer ausgegangen. Dabei erfüllt Radieschen von unten alle Kriterien, die der Deutsche Jugendliteraturpreis in den Satzungen stehen hat. Mehr noch, es übertrifft sie. Auch dafür gilt, ihr könnt meine Besprechung, wenn ihr wollt, bei Freigeister nachhören und in der SZ nachlesen. Dieses Buch, Radieschen von unten, ist originell und originär. Es nimmt sich eines Themas an, das immer noch das Zeug zum Tabu hat. Sprachlich und inhaltlich, hinsichtlich der genauen Recherchen und der verschiedenen medialen Formen, in der das Wissen vermittelt wird, vom Interview bis zum Witz ist alles drin, ist es auf höchstem Niveau. Genauso wie die Illustrationen von Anke Kuhl, die den gesammelten Fakten und Emotionen, den Einsichten und Ausblicken eine eigene, stets eigenwillige, kluge, witzige Lesart beisteuern. Das hat es so bislang noch nicht gegeben. Ein Sachbuch, fulminant Hand in Hand aus Worten und Bildern über Sterben und Tod, das Tod und Sterben ins Leben holt. Angstfrei, sensibel, spielerisch und neugierig, ist das eine Bereicherung für alle. Warum gewinnt es dann nicht den Deutschen Jugendliteraturpreis 2024? Es hat allmählich was von einem Skandal. Langsam frage ich mich, was hinter diesem kontinuierlichen Übersehen steht. Ignoranz? Inkompetenz? Hat das System? Ist es ein strukturelles Problem? Ein Buch wie Radieschen von unten ist ein einzigartiger Wurf. So etwas gelingt nicht im Akkord. Einmal mehr hat die Jury die Chance vertan, zwei der wichtigsten und überraschendsten Künstlerinnen und einen der wichtigsten, überraschendsten und mutigsten Verlage hierzulande auszuzeichnen. Darum hier und heute und umso mehr ein Hoch auf Radieschen von unten. Zurück zu Dunkelgeistern, zurück zum Gespräch mit Jakob Springfeld. Was darin zur Sprache kam, hat meine Buchauswahl für das neue Lesen und Lesen lassen Dunkelgeistern geprägt. Ich habe Titel gesucht, die das Dunkle nicht ausblenden, die davon erzählen und dagegen an, die auf Furchtlosigkeit und Freiheit setzen. Bei den Bilderbüchern der schwedischen Künstlerin Emma Adborge ist das Programm. Sie pocht auf ein freies, furchtloses Kinderleben. Dafür ist sie in ihrer Heimat berühmt. Hierzulande gilt es, sie weiterhin zu entdecken. Zum Beispiel mit ihrem neuesten Bilderbuch »Die schönste Wunde«. Das Kinderbuch »Misha« von Edward van de Vendel war in diesem Jahr für den Deutschen Jugendliteraturpreis nominiert. Ich hatte es bislang noch nicht vorgestellt, das möchte ich unbedingt nachholen, denn der poetische, stille, tiefe Roman über Flucht, Familie, Verlust und Ankommen gehört unbedingt zu Freigeistern. Im Jugendbuch geht es um enormen Verlust und Trauer. Wie sich davon erzählen lässt, zeigen die Romane das Verhalten ziemlich normaler Menschen von K.J. Reilly und Alle Farben von Licht von Annika Scheffel. Schließlich habe ich fürs Sachbuch ein Bilderbuch ausgesucht. Freiheit, du große Wundertüte von Sibylle Hein ist freigeistiger Gegenentwurf zu Dunkelgeistern. Ein übermütig ermutigendes Plädoyer für die Freiheit in uns und um uns herum. Und zu guter Letzt liest Jakob Springfeld in der Freigeistern-Rubrik Vorlesen aus Unter Nazis, Jung, Ostdeutsch gegen Rechts. Und nun Dunkelgeistern ab. Die schwedische Illustratorin und Autorin Emma Attborge pocht auf freies, furchtloses Kinderleben. In Schweden ist sie dafür längst berühmt. Hierzulande gilt es, sie weiterhin zu entdecken, zum Beispiel mit ihrem neuesten Bilderbuch »Die schönste Wunde«. Das ist gerade bei Beels und Gelberg erschienen. Aus dem Schwedischen übersetzt hat Friederike Buchinger für Kinder ab 4 Jahren. Alles ist in Bewegung. Kinder rennen über die Seiten, von rechts nach links, von links nach rechts, über den Schulhof, um die Tischtennisplatte herum. Rote Roller rollern, dünne Flatterhaare fliegen im Wind, über lange Beine schlackern. Mit Karacho sind die Kinder unternehmungslustig und ohne Angst, wenn man sie denn lässt. Immer in Eile, weil immer was passiert in so einem Kinderalltag, in so einem Kinderleben. In die schönste Wunde denken die sich mal wieder so ein richtig abgedrehtes Kinderspiel aus. Tischtennis ohne Tischtennisschläger, denn die sind ramponiert. Könnt ihr nicht mit Bananen spielen? Fragt einer der Lehrer. Hä? Die Kinder haben eine viel bessere Idee. Sie jagen sich gegenseitig um die Tischtennisplatte, derweil einer obendrauf steht und die Rasselbande anfeuert. Der aktuelle Einheizer und Ich-Erzähler plumpst runter, Knie aufgeschlagen, plötzlich viel rot. »Bist du tot?« rief Sisse. »Ich glaube nicht«, flüsterte ich. Und dann kommen alle angerannt, um zu trösten und adäquat betroffen zu sein, um zuzuhören, in den Arm zu nehmen und einen Schutzkreis aus Kindern zu bilden. Und es blutete und 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 alle wollten es sehen. 7-mal spitzt sich das Elend zu, wer will, kann durch die Wiederholung den Rhythmus tropfenden Bluts hören, aber halt, das ist ja gar kein Elend. Irgendwie war es sogar ein bisschen gemütlich, wie eine Herde und ich in der Mitte. Im Zeichenunterricht malen die Kinder die Szene nach, bald geht das Blut rot aus. Könnt ihr nicht grün nehmen, fragt der Lehrer. Noch so eine Erwachsenenidee. Nein, nein, da muss er schon die Wasserfarben rausrücken. Auch im Lehrerzimmer wird verbunden und versorgt. Eine Lehrerin isst eine Banane. Und da ist sie, die genaue, witzige und wichtige Weltsicht der Emma Attborge, die sie nicht müde wird zu erzählen. Erst die Wunde, dann Trophäe, erst Tränen, dann Trost, dann Stolz, erst die Kruste, dann der Schorf. Igitt? Nö, mega, das wird gefeiert, denn da hat einer eine Erfahrung gemacht. Kinder hinterfragen das in der Regel nicht. Sie wissen, Leben heißt eben genau das. Leben mit allem, was dazugehört, auch dem, was wehtut. Es sind die Erwachsenen, die Regeln setzen, Grenzen ziehen, weil sie Kinder beschützen wollen vor Gefahr. Doch im Grunde verwehren sie ihnen eigene Erfahrungen. Gefahr und Erfahrung liegen nah beieinander, das zeigen schon die Worte. Emma Attborge spitzt das immer wieder zu. In »Wir finden Krümelbert« 2023, ebenfalls bei Beels und Gelberg erschienen, platzt der Tod eines Käfers in einen Sommerstrandtag und wird von 2 Geschwistern, nebst Mutter, genau betrachtet, beweint und so lakonisch wie gefühlvoll ausgekostet. In »Unsere Grube«, erschienen 2021, laufen die erwachsenen Bedenkenträger ins Leere. Was auch immer sie untersagen, die Kinder trotzen sich ihre Freiräume ab. Wenn die Großen verbieten, in der Grube zu spielen, weil gefährlich, spielen die Kinder eben am Grubenrand. In einer Mischung aus Rechthaberei und Autorität schütten die Erwachsenen die Grube schließlich zu. Sie machen sie im Wortsinn platt. Alles ist ganz flach und fest. Nirgends kann man runterkullern. Nirgends kann man baumeln. Man kann nur gerade auslaufen. Große wollen das offensichtlich, zielstrebig und umwegslos. Kleine wollen das nicht. Hier sind sie zum Zuschauen verdonnert. Wie geballte Empörung aussieht, zeigt das Bild. 10 Kinder sind von hinten zu sehen. Sie lassen die Arme baumeln, legen sich eine Hand auf den Rücken oder schlagen sie vor den Mund, verschränken die Arme über dem Kopf oder ballen die Fäuste. Einmal umblättern bitte, jetzt sieht man die Kinder von vorn. Ihre Blicke gehen allesamt in eine neue Richtung. Aber plötzlich entdeckten wir etwas. Durch die ganze Aktion ist ein Hügel entstanden. Was man damit kann? Klettern, kraxeln, rennen, rutschen, rollen, tollen, toben. Ganz genau. Zugegeben, da ist einiges gegeneinander, der Großen gegen die Kleinen und umgekehrt. Aber wenn Kinder sich derart untergebuttert wird, müssen Kinder sich zusammentun und wehren auf die Barrikaden, auf den Hügel, auf die Tischtennisplatte. Das ist anarchisch, aktuell, solidarisch und subversiv. Der Überbehütung der Großen halten Kinder ihren Übermut entgegen. Sie nehmen sich ihre Freiheit raus. Am Ende sind es die Erwachsenen, die das Treiben der Kinder bestaunen. Der notwendige Perspektivwechsel ist einmal mehr unübersehbar ins Bild übersetzt. Als habe eine nicht vergessen, wie es ist, klein zu sein, von unten nach oben schauen und notgedrungen den Kürzeren ziehen zu müssen, hält Emma Adborge unbeirrbar an ihrer Vorstellung von Kindheit fest. Die gilt auch für ihre Kunst. Anarchie und Selbstbehauptung räumen mit den letzten Überresten des Niedlichkeitsanspruchs ans Bilderbuch auf. Figuren sind famos überzeichnet, nichts ist korrekt an den Größenverhältnissen, den Perspektiven der Anatomie, aber alles ist stimmig. Buch für Buch legt die schwedische Autorin und Illustratorin bühnenreife Kunst zwischen Buchdeckeln hin, szenisch aufgebaut in temporeicher Choreografie und zurückhaltender Farbigkeit, der Strich filigran voller Elan, bestimmen vor allem Gestik, Mimik und die Anordnung der Figuren untereinander die kluge Inszenierung der Illustrationen. Denn Kindheit und Kunst sind existenziell notwendige Spielräume, sind Abenteuerspielplätze. Für diesen Blick wurde Emma Adborge vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis 2022. Denn wo steht schließlich geschrieben, dass die großen, starken Lauten die Bestimmer sind? So heißt ein Bilderbuch von Lisen Adborge, der Zwillingsschwester von Emma, ebenfalls ein aberwitziges Kammerspiel über Selbstermächtigung, ebenfalls bei Bils und Gelberg erschienen und übrigens schon bei Freigeistern vorgestellt. Uns alle treiben in diesen Tagen Verlust oder Erhalt von Freiheiten um, von Meinungsfreiheit, Redefreiheit, Wahlfreiheit, Bewegungsfreiheit. In dem Fall kommt die Spielfreiheit dazu und die Freiheit, Kind zu sein. Die scheint die beste Voraussetzung zu sein für freie Menschen. Mischka heißt das Kinderbuch dieser 93. Freigeistern-Folge Lesen und Lesen lassen, Dunkelgeistern. Es ist bereits 2023 im Thienemann Verlag erschienen für LeserInnen ab 8 Jahren. In diesem Jahr war der Kinderroman von Edward van de Vendel und Anoush Ellmann für den Deutschen Jugendliteraturpreis nominiert, übersetzt hat Rolf Erdorf, der wiederum wurde mit dem Sonderpreis Übersetzung des Deutschen Jugendliteraturpreises 2024 ausgezeichnet. Die Bilder sind von Annette Schaab. Herausgekommen ist ein Gesamtkunstwerk und das gehört, wenn auch mit Verspätung, unbedingt zu Freigeistern. Auf dem Cover sieht man ein Mädchen mit einem winzigen weißen Häschen im Arm. Mischka ist der Titel und man könnte nun annehmen, dass Mischka die Hauptperson ist, das Mädchen, die Ich-Erzählerin. Doch die heißt Roja, Mischka ist das Häschen. Eine Hauptrolle spielt es doch. Zum ersten Mal sind Roja, ihre 3 großen Brüder und ihre Eltern wieder in einem eigenen Haus. Die Familie musste aus ihrer Heimat Afghanistan fliehen, jetzt darf sie endlich bleiben. Die Mutter wünscht sich einen Garten, der gehört zu einem Haus schließlich dazu. Roja wünscht sich ein Haustier, denn das gehört zu einem Haus, mehr noch zu einem Zuhause, ebenfalls dazu. Etwas Kleines zum Streicheln wünscht Roja sich, fortan lebt Mischka bei ihnen, hoppelt durch die Zimmer, köttelt in die Ecken und ist da. Edward van de Vendel braucht nur wenige Seiten, um einen ganzen Erfahrungshorizont aufzumachen. Die Situationen sprechen Bände, die Worte sind einfach und treffsicher und voller Poesie, die Sätze umfassen Leid und Glück. Ich ging auf den Flur und stieg dann immer zwei Stufen gleichzeitig nehmend die Treppe hoch, um Mischka zum allerersten Mal mein allererstes eigenes Zimmer zu zeigen. Roja zeigt Mischka nicht nur ihr Haus. Sie wird in der Schule ein Referat über Zwergkaninchen halten und sie vertraut nach und nach dem kleinen, flauschigen Tier, meinem lieben, weißen Schneeflusenwunder, wie es in der grandiosen Übersetzung von Rolf Erdorf einmal heißt, die Erlebnisse der Flucht an. An vieles erinnert Roja sich nicht. Sie war noch klein, erst 3 Jahre, und so beginnt sie, ihre Brüder und ihre Eltern zu befragen. Dem Unsagbaren stellt sie das Nichtgesagte und das Nichtgefragte zur Seite. Satz für Satz erinnert sich die Familie zum ersten Mal nach der Flucht an die Flucht. Jeder geht mit dem, was ihnen widerfahren ist, anders um. Jeder ist anders. Die Mutter ist vor allem erschöpft. Sie liegt auf dem Sofa, ihre Augen sind geschlossen. Auch der Vater, er sitzt auf einem Stuhl und ist frontal zu sehen, hat die Augen geschlossen. Mischka hält er lose in seinen offenen Händen. Tiere spielen gerade im Kinderbuch gern eine Hauptrolle, als ließe sich mit ihnen erzählen, was sich sonst vielleicht nicht erzählen lässt. Auch bei Mischka ist das so, der ist vor allem eines, ein famoser Zuhörer, und er bringt alle immer wieder zum Lachen. Diejenigen, die sich gerade erinnern, halten Mischka auf dem Arm, als würde ihnen das Haustier die Sicherheit geben, sich der Vergangenheit zu stellen, den Durchgangshäusern, den Soldatenbesen, mit denen alle Spuren der Flüchtlinge sofort weggefegt wurden, den Schmugglern, der Kälte, der Angst, der Einsamkeit, dem Verlust der Heimat, der Fremdenfeindlichkeit, der Auswegslosigkeit immer wieder. Die Brüder Navid, Hamayun und Bashir erinnern sich an das Schwere und an Schönes, an Zugfahrten, Aussichten auf Landschaft, an Lieder. Um das beschreiben zu können, hat Edward van de Vendel Anush Ellmann zur eigenen Fluchterfahrung befragt, wie Roja. Er hat zugehört, wie Mischka, und aufgeschrieben, darum sind beide als Autoren genannt. Edward van de Vendel eröffnet Räume für die Geschichten und für die Erinnerungen. Das zeigen schon die Kapitelüberschriften. Sie heißen, finde ich, ein Haus mit Rosen, Lieblingsmenschen, Psst, du bist meine Schwester, erzählen 1, erzählen 2, all die Jahre, ein zugeschlagenes Herz oder die Antwort. Auch die Bilder von Annette Schaab eröffnen diese Räume, denn sie zeigen nicht, was sonst oft in illustrierten Kinderbüchern abgebildet wird, nämlich Szenen oder Orte. Ihre Bilder zeigen die Menschen. Es sind Porträts. Die Fotos ihrer Reise, wie Roja die Flucht nennt, musste die Familie unterwegs verbrennen, darunter auch ein Kinderfoto der kleinen Roja. Das gibt es nun nicht mehr, aber jetzt gibt es dieses Porträt von Annette Schaab. Das ist kunstvoll und überzeugend, es zeigt, was zählt. Es geht um die Menschen, um das, was ihnen widerfahren ist, um das, was war und um das, was ist. Ein Bild zeigt eine alte Dame. Sie streckt den BetrachterInnen einen Käfig entgegen, in dem Mischka sitzt, denn der ist eines Tages ausgebüxt und alle, wirklich alle, machen sich auf die Suche und finden Mischka schließlich bei Frau Hammerstahl. Roja, die eigentlich nie weint, wird nun doch in Tränen ausbrechen, als die Angst um Mischka so riesig ist wie das Zwerghäschen klein. Als ein weiterer Verlust droht, brechen bei ihr alle Dämme, ausgerechnet, als sie ihr Referat an der neuen Schule halten soll, verschlägt es Roja die Sprache. Doch ihre Lehrerin nimmt sie in den Arm und tröstet sie und alle Brüder kommen, um Roja abzuholen. »Ich bin einfach übergelaufen«, sagt sie. »Es war eher ein Tsunami«, sagt Navid. »Fast wäre die ganze Schule abgesoffen.« Da mussten wir alle lachen. Schließlich hält Roja doch ihr Referat. Ihre Brüder begleiten sie, so wie all die Jahre zuvor. Plötzlich bekommt das Referat eine ganz andere Wendung. Die Brüder erzählen von Afghanistan, von der Flucht von ihrer kleinen Schwester. Der wird plötzlich klar, warum Mischka abgehauen ist. Nicht, weil er nicht mehr bei ihnen sein wollte, sondern weil er wissen wollte, wie es ist, auf der Flucht zu sein. Wie es ist, nicht mehr zu wissen, wie es weitergehen soll. Um zu guter Letzt zu erfahren, wie es ist, endlich, endlich irgendwo nach Hause zu kommen. Was für eine großartige Interpretation und Aneignung, was für eine Antwort. Indem Roja das so sieht und beschreibt, können alle es so sehen und begreifen. Die Geschwister, die Kinder aus der Klasse und die LeserInnen. Die, die Flucht erlebt und überlebt haben und die, die eine solche Erfahrung noch nicht machen mussten. Wir. Denn das macht dieses stille, tiefe, aufrichtige Kinderbuch in Worten und Bildern vor. Das Weinen und das Lachen, Verlust und Vertrauen, Trauer und Liebe und Leben liegen oft nah beieinander. Und so ist der Roman vieles zugleich. Familiengeschichte, Fluchtgeschichte, eine Geschichte des Verlusts und eine Geschichte des Ankommens. Es ist Brüder-, Schwestergeschichte, Tiergeschichte und eine Geschichte darüber, was es bedeutet, Geschichten zu erzählen, die eigene und die der anderen. Denn Geschichten können Menschen verbinden und Menschen retten. Sie können Leben bewahren und also auch retten. Geschichten ermöglichen, Geschichten sind, was gute Bücher auszeichnet. Eine Begegnung, die bleibt. Zu den ungeheuren Finsternissen des Lebens, zum Dunkelgeistern, gehört der Abschied von geliebten Menschen, der Unfalltod einer Mutter, der Tod einer Zwillingsschwester, eine Todkrankheit, der unwiederbringliche Abschied. Dann ist der Rest Untergang, dann dreht sich alles um Verlust, um Versäumtes, um Schuldgefühle, Schmerz, Trauer, um das Nie wieder und wie es danach, ein Danach, geben soll. Die Jugendliteratur ist voll von solchen Geschichten. Es wird sehr viel gestorben und sehr viel gelitten. Die Sicklit, die sich um das Motiv oft unheilbarer Krankheiten rankt und die Zumutungen des Lebens, des darüber Schreibens, des davon Lesens auslotet, hat eine noch schwerere Schwester, die Literatur nämlich, die die Zumutungen des Sterbens einerseits und des Loslassens und Weiterlebens andererseits beschreibt. Ein eigenes Etikett dafür gibt es nicht, doch immer wieder scheint Lebensende als Garant für literarische Relevanz herhalten zu müssen. Als sollten die Geschichten per se und von vornherein aufgrund des Themas der Bedeutungslosigkeit enthoben werden. Die Frage stellt sich, warum existenzielle Verlusterfahrung gerade für ein jugendliches Publikum so interessant sein soll, dass Titel um Titel auf den Markt geworfen wird. Beschäftigt das nicht eher die Generation der AutorInnen, denen diese Abschiede in ihrem aktuellen Lebensabschnitt immer näher rücken? Fest steht, die Verunsicherung, das aus der Bahn geworfen sein, das jugendliches Leben ohnehin prägt, spitzt sich in solchen Romanen zu. Die Endlichkeit geliebter Menschen und damit immer auch die eigene Endlichkeit, die Unendlichkeit und Unentrinnbarkeit des Schmerzes sind Grenzerfahrungen, Alltag sind sie nicht. Sie stehen dem Schritt in ein eigenes Leben, für das Jugend steht, diametral entgegen und immer wieder ist der Schritt zu Sensationslust und Voyeurismus klein. Ich muss gestehen, wenn ein Klappentext den Weg aus dem Schmerz nach dem Unfalltod der Mutter zurück ins Leben verheißt, winke ich innerlich ab, nicht schon wieder bitte. Aber dann lohnt sich die Auseinandersetzung doch. Das zeigen zwei Jugendbücher, die sich diesem Weg aus dem Schmerz auf ganz unterschiedliche Weise annähern. Der Roman »Das Verhalten ziemlich normaler Menschen« von K.J. Raley, aus dem Englischen übersetzt von Ute Mier, ist gerade bei DTV Reihe Hansa erschienen für LeserInnen ab 14 Jahren. Hier ist der Weg beim Wort zu nehmen. »Das Verhalten ziemlich normaler Menschen« ist nämlich nicht nur die Geschichte eines himmelschreienden Unglücks, es erzählt auch einen ziemlich abgefahrenen Roadtrip. Das Zitat von gerade eben ist übrigens dem Rückseitentext dieses Buches entnommen. Ashers Mutter ist bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Ein betrunkener LKW-Fahrer hat ihren Wagen gerammt. Asher saß mit im Auto. Die Mutter stirbt, er überlebt. Verurteilt wird der Fahrer nicht, aber Asher will Rache. Er kommt über den Tod seiner Mutter nicht hinweg. Er zählt immer noch in Monaten, Wochen, Tagen, Stunden, Minuten zurück zu der Katastrophe, die sein Leben aus der Bahn gehebelt hat. Er fühlt sich schuldig, denn hätte er keine neuen Fußballschuhe gebraucht, wären seine Mutter und er niemals ins Auto gestiegen. Um irgendwie wieder Fuß zu fassen, besucht er mehrere Trauergruppen. Er merkt, dass er nicht allein ist mit seiner Verzweiflung. Sloan und Will, die so alt sind wie er, und der 80-jährige Henry betrauern alle den Verlust eines geliebten Menschen und alle reagieren auf ihre jeweils eigene Weise. Sie verschließen sich, lehnen sich auf, werden immer wunderlicher, aber sie wissen, worum es geht. Zusammen fahren die vier schließlich von New Jersey nach Memphis tausende Kilometer durch die USA. Asher hat einen Plan, den er nicht verrät. Er will den LKW-Fahrer, den er für den Mörder seiner Mutter hält, umbringen. Dafür hat er Kontakt zu dessen Tochter aufgenommen. Er bringt sich als ihr Schulabschlussballpartner ins Spiel. Das ist ebenfalls abgefahren und in der Überzeichnung immer wieder witzig. Etwa, wenn er ihr Ballkleid bewundert oder wenn die vier Reisenden essen gehen und die Verstorbenen stets mit am Tisch sitzen und mit bedient werden. Ist das verrückt? Ist das ziemlich normal? Es ist, wie es ist. Diesem »Es ist, wie es ist« wird im Roman viel Raum gegeben. Zur Tiefe der Trauer und zur Länge der Trauerzeit gibt es keine Maßeinheiten. Alle gehen anders um mit dem Tod und mit der eigenen Lebensmüdigkeit. Das gilt es auszuhalten, auch beim Lesen. Asher misstraut seinem Vater, der ihm nicht die ganze Wahrheit über den Unfall erzählt hat. Er tut ihm Unrecht, doch das stellt sich erst im Verlauf der Geschichte heraus. Überhaupt ist die voller überraschender Wendungen und Einsichten über das, was den Menschen widerfahren ist. Dabei macht der Mut zu Szenen mit Slapstick-Qualität die Passagen wett, in denen Therapiestunden wie aus dem Lehrbuch daherkommen und Botschaften allzu explizit formuliert werden, auch wenn sie stimmen. Das Ziel ist Trost. Das Ziel ist die Rückkehr zum Vertrauen ins Leben. Das Ziel ist Heilung. Das müssen die Trauernden allerdings selbst wollen. Klingt wieder nach Lehrbuch und stimmt doch ebenfalls. Der Roman läuft dort zu ganzer Größe auf, wo er seinen Figuren alles zutraut, alles zumutet, sie immer wieder ins Leere, in die Leere, in die Trauer laufen lässt, aber dort nicht allein lässt. Ich darf traurig sein, wenn traurig sein sich richtig anfühlt, sogar sehr traurig, nur nicht so traurig, dass die Trauer mich kaputt macht, heißt es dann. Wie das geht, wie Trauer sich anfühlt, wie Trauer lähmen und wie Trauer überwunden werden kann, erzählt das Verhalten ziemlich normaler Menschen ehrlich, schonungslos und zugleich als Abenteuerreise, als Weg eben. Mal schnottrig, mal tief traurig, mal resolut, albern, laut, leise, in hohem Tempo und manchmal ganz still. Da wird aus Kierkegaard der Bibel und dem kleinen Prinzen zitiert. Hauptsache, es hilft. Auch Zusammenhalt hilft. Freundschaft hilft. Die Einordnung der eigenen Geschichte ins große Ganze hilft. Die Liebe hilft. Und am Ende immer die Menschen, die da sind. Was hat Trauer mit Licht zu tun? Was kann tiefste Dunkelheit erhellen? Geht das überhaupt? Um solche und andere Fragen kreist der Jugendroman »Alle Farben von Licht« von Annika Scheffel, gerade im Carlsen Verlag erschienen, ebenfalls für LeserInnen ab 14 Jahren. Zugegeben, ich war schon nach das Verhalten ziemlich normaler Menschen ziemlich erledigt. Und jetzt noch ein Roman, der traurig ist, der traurig macht. Wie viel Traurigkeit, wie viel Dunkelgeistern soll denn sein? Der Tod von Rios Zwillingsschwester Mavis ist ein Jahr her. Bisher haben seine FreundInnen, die LehrerInnen Rücksicht genommen, aber jetzt ist doch mal genug getrauert, oder? Es ist Sommer, es sind Ferien, das Freibad ruft, nur Rio zieht sich aus allem raus. Seine Eltern versagen, sie sind so sehr mit ihrer eigenen Trauer beschäftigt, dass sie die Trauer ihres Sohnes übersehen. Und Rio ist sich sicher, dass es ihnen lieber gewesen wäre, wenn er gestorben wäre und nicht Mavis. Was für ein Entsetzen, was für eine Qual, aber eben auch, was für ein konsequentes bis zu Ende Denken und Erzählen. Rios FreundInnen wollen mit ihm einen legendären Sommer erleben. Sie geben irgendwann auf, die Trauer halten sie nicht aus. Auch das ist ein interessanter Aspekt, was Trauer mit den unmittelbar und mit den mittelbar Betroffenen macht. Rio weiß nicht mehr, wie Leben geht. Er leidet an Panikattacken, er kann nicht essen, er kann nicht schlafen. Das alles beschreibt Annika Scheffel so unerbittlich wie einfühlsam. Als er unter dem Bett seiner Schwester eine Kamera und einen Film findet, ist er von dem Gedanken beseelt und besessen, dass er auf den Fotos Antworten auf seine Fragen findet. Warum ist Mavis gestorben? War es ein Unfall? War es Selbstmord? Die Fotos sind nicht belichtet, alle Farben von Licht sind noch nicht zutage getreten. Und so begibt Rio sich auf Spurensuche. Zum ersten Mal kehren so etwas wie Lebensgeister zurück. Er sucht und findet die Menschen, die seine Schwester vor ihrem Tod aufgesucht hat. Die Begegnungen bringen Licht ins Dunkel. Sie erinnern an die Schwester, die Rio mit nächtlichen Albträumen verfolgt. Er lebt sie nicht. Sie macht ihm Vorwürfe. Aber ist sein Leben überhaupt ein Leben? Ich weiß nicht, was ich sagen soll, sagt eine, die Mavis getroffen hat. Die Worte gehen aus angesichts der Unermesslichkeit von seelischem Schmerz. Ausgerechnet Dracula aus dem Hinterhaus wird Rios Gefährte bei dieser Spurensuche. Der blasse, merkwürdige, stets schwarz gekleidete Junge, der eigentlich Franz heißt, versteht das Elend. Er begleitet Rio, die beiden werden sich ineinander verlieben. Rio ist angeglückt. Aber darf er glücklich sein, wenn seine Schwester doch tot ist? Annika Scheffel findet beeindruckende und so noch nicht gesagte Worte und Szenen für Tod, Trauer, Wiederbelebung. Dass Franz seine eigene Leidensgeschichte hat, wird, wie die Fotos, erst nach und nach ans Licht geholt. Bereits in ihrer vierbändigen Kinderbuchreihe Solup, erschienen im Thienemann Verlag, hat die Autorin von Frühling bis Winter Leben in allen Schattierungen eingefangen und von der Zerbrechlichkeit des Lebens geschrieben. In ihrem Jugendroman »Alle Farben von Licht« geht sie noch weiter. Sie mutet bis zur Schmerzgrenze zu und darüber hinaus, doch nie um des Schmerzes selbst willen, sondern immer auf der Spur des Lebens, in dem Fall des Weiterlebens. Denn Leben kann alles sein und alles zumuten. Leben ist so verdammt zerbrechlich. Will man sich dem stellen, will man davon lesen? Wenn, dann so. Bücher kann man auf viele Weisen betreten, mit ersten Sätzen, mit letzten Sätzen. Bei Annika Scheffel sind die letzten Sätze der Kapitel wegweisend und die verschlungenen Wege der Figuren. Rios Eltern, beide Musiker, haben einmal einen Sommerhit gelandet. Seitdem sind sie auf der Suche nach einem vergleichbaren Erfolg. Sie schreiben schließlich ein trauriges Lied, doch das will niemand hören, oder? Rio, der sehr gut Klavier spielt, soll sie begleiten, sogar diesen Auftritt, den er hasst, bürdet er sich auf. Immer weiter treibt Annika Scheffel ihre Figuren in die Enge, bis aus der Enge schließlich Geborgenheit wird und irgendwann sowas wie weiter. Um Rio zu helfen, wird ihm schließlich ein Deckennest gebaut. Da liegt er, verfroren, kalt, klein, hilflos und alle sind um ihn herum. Seine FreundInnen, seine Eltern, die Nachbarn, ein Trauerbegleiter und schließlich endlich auch wieder Dracula. Das ist ungemein sinnfällig. Es ist schwer zu lesen und sicher auch schwer zu schreiben. Es ist schwer auszuhalten, aber es macht Leben und Tod, Abschied und Weiterleben haltbar. Hilfe heißt eines der Kapitel. Der letzte Satz, er weiß, dass keiner seiner Eltern ihn jetzt sehen will, dass auch die Badezimmertür verschlossen ist. Ins Badezimmer flüchtet sich die Mutter, wenn sie ihren Schmerz nicht mehr aushält. Sie hat ein Kuscheltier ihrer Tochter behalten und im Bad versteckt. Da hinein weint sie. Der Vater legt sich auf das Bett seiner Tochter, um zu weinen. Normaler Mist heißt ein anderes Kapitel, die letzten Sätze. Im Hof flackert weiterhin das Licht vor sich hin. Sie starren das Pestoglas an. Es wäre nicht weiter verwunderlich, wenn das demnächst vom Boden abhebt. Denn auf das Abheben kommt es an, aufs Weitermachen. Das nimmt Annika Scheffel ungeheuer ernst und schreckt auch vor Kitsch nicht zurück. Wo so viel Schmerz ist, müssen Gegengefühle her, alle Farben des Lichts, auch die der Sonnenuntergänge und Sonnenaufgänge. Denn wie schrieb Bertolt Brecht in seinem Lied von der Moldau, die Nacht hat 12 Stunden, dann kommt schon der Tag. Viele Menschen stehen vor dem Käfig, doch der Käfig ist leer. Wo ist sie denn nun, die Freiheit? Daraufhin der Wärter, das ist ja gerade, sagte er, der Gag. Man sperrt sie ein und augenblicklich ist sie weg. Denn die Freiheit ist ein wundersames Tier und manche Menschen haben Angst vor ihr. Doch hinter Gitterstäben geht sie ein, denn nur in Freiheit kann die Freiheit Freiheit sein. Dieser Freiheit hat die Autorin und Illustratorin Sibylle Hein sich nun angenommen. Freiheit, du große Wundertüte, heißt ihr neues Buch, das gerade im Verlag Fischer Sauerländer erschienen ist, für Kinder ab 4 Jahren. Es ist ein Bilderbuch, ein Bildersachbuch, ein Bildermitmach, ein Bildermitdenkbuch, ein Bilderentdeckungsbuch. Es ist ein Buch wie eine Wundertüte. Ich habe mal nachgeschaut, was das überhaupt ist, eine Wundertüte, und habe rausgefunden, es ist eine verschlossene Tüte aus Papier, deren Inhalt von außen nicht zu erkennen ist. Wundertüten, so ist bei Wikipedia außerdem nachzulesen, wurden in der Bundesrepublik für 10 Pfennig, die große Version für 20 Pfennig verkauft. In der DDR kosteten Wundertüten 50 Pfennig. Sie existieren spätestens seit der Nachkriegszeit. Die Inhalte der Wundertüten sind meist unscheinbar, häufig eine Süßigkeit, Puffreis, kleine Bonbons oder Dragees, Spielzeugfiguren, Miniaturspielzeug, Pfeifchen, Sammelkarten oder Briefmarken. Es gibt besondere Wundertüten für Zielgruppen wie Jungen, Mädchen oder Erwachsene. In Österreich heißen Wundertüten Glückspackerl. Jetzt gibt es ein solches Glückspackerl, eine solche Wundertüte zur Freiheit oder über die Freiheit oder voller Freiheit. Und so ist Freiheit, du große Wundertüte, auch und vor allem durch und durch ein Sibylle Hein-Buch. Unkonventionell im Zugriff, zu packen, kraftvoll, großzügig, farbenfröhlich, fröhlich, selbst bei einem so ernsten Thema, spielerisch, mitreißend, einladend, nahbar, zugänglich. Es geht um die Freiheit, doch was ist Freiheit? Die Freiheit ist ein wundersames Tier, sang Georg Danzer. Die Freiheit ist eine Wundertüte, sagt Sibylle Hein. Sie ist demnach voller Süßigkeiten, sie ist voller Überraschungen und Geschenke. All das trifft auch auf das Buch zu. Die Freiheit ist selbst ein Geschenk. Es gibt sie. Sibylle Hein hat folgerichtig vor allem versammelt, wo die Freiheit ist. Das ist ein toller, ein gekonnter Einstieg, wenn es darum geht, einen so umfassend vielfach missbrauchten, mit Ideen und Sehnsüchten aufgeladenen Begriff, einen so fragilen Wert für Kinder greifbar zu machen. Denn was ist Freiheit? Schon auf dem Cover spricht Sibylle Hein sie direkt an. Ihr Buch heißt Freiheit, du große Wundertüte. Das heißt, man kann die Freiheit sehen, spüren, schmecken, riechen, kosten, auskosten, bewundern. Und die Freiheit ist ein Du. Sie ist ein Gegenüber. Sie hat mit mir, mit dir, mit uns, mit euch, mit allen zu tun. Indem Sibylle Hein sie zur Wundertüte erklärt, macht sie sie zu etwas Kostbarem und verankert sie zugleich in Kinderalltag. Den Zugang schafft sie für und über alle Sinne. Die Freiheit lässt sie spüren, riechen, schmecken, hören. Sie schafft Bilder, Situationen, Äquivalente, die angeschaut und im Wortsinn mit allen Sinnen begriffen werden können. Wie Freiheit schmeckt? Wie Eis oder Lollis zum Beispiel. Wie Freiheit riecht. Manchmal nach Schweiß und Käsefüßen, wenn Kinder sich eine Kissenschlacht liefern. Wie Freiheit klingt, wie ein Trommelwirbel vielleicht oder wie das Rauschen von Wildentenflügeln in der Luft oder wie ein wilder, unbekümmerter Tanz. Das zeigen die Illustrationen. Den klaren Worten und Sätzen sind sie zur Seite gestellt, voller Assoziationen, Gedankensprünge und Entdeckungen. Denn was meint Freiheit? Freiheit meint, alles fragen und alles wissen zu dürfen, was dir in den Kopf kommt, heißt es an einer Stelle. Das Bild dazu ist geistreich. Schultüten werden zur Mondrakete mit Düsenantrieb, zu einem kleinen See, um drin zu planschen, zu einem tiefen Gewässer zum Gründeln oder zur gemütlichen Leseecke. Wie eine Wundertüte sind die Annäherungen von Sibylle Hein an die Freiheit ein Sammelsurium an Sätzen, Gedanken, Gefühlen. Freiheit heißt jeden mögen, knutschen, knuddeln, knuffeln und lieben mit ganz vielen I's zu dürfen, den du möchtest. Aber wenn die Oma dich mit nassen Küssen bedecken will, dann meint Freiheit genauso, sich auch von großen Leuten nicht alles gefallen zu lassen. Das ist witzig, das kann aber witzig sein, wenn sogar Superman keine Extrawürste gebraten bekommt, sondern sich wie alle anderen in der Reihe vor dem Eisstand anstellen muss. Das kann ernst sein, wenn eine Gruppe gleichgeschalteter Schülerinnen einen Ort abbildet, an dem die Freiheit verboten ist. Die Augen der Mädchen sind geschlossen, alle stehen in Röcken in Reih und Glied, die Hände zum Schwur aufs Herz gelegt. Nur eine zwinkert, streckt die Zunge raus, macht mit der einen Hand ein Peace-Zeichen und streckt mit der anderen ein Handpuppenmonster in die Luft. Freiheit eben. Darüber lässt sich nachdenken. Es gibt sachte gesellschaftspolitische und historische Verweise. Das fängt ja schon mit dem Titel der Wundertüte an und geht mit dem Fall der Mauer weiter. Und es geht immer wieder um die Freiheit und manchmal den Freiheitskampf, zum Beispiel der Geschlechter. Immer werden Stereotype, Klischees, Rollenbilder benannt und im Handumdrehen in Frage gestellt. Ein durch und durch pinkes Mädchenzimmer mit artig aufgeschnatzten Dämchen begleitet den Text. Aber ganz wichtig, Freiheit heißt auch immer die Freiheit der anderen. Das heißt in dem Fall, dass es völlig in Ordnung ist, als Mädchen rosa doof zu finden und vor Schleifchen das Weite zu suchen. Sibylle Hein nimmt sich die Freiheit, sattsam bekannte und nach wie vor beliebte Identifikationsangebote der Barbies, Connies und Lilifees unserer Tage nicht zu bewerten, sondern die Kinder da abzuholen, wo sie sind. Denn, umblättern, Freiheit hat unendlich viele Gesichter. Das ist zwar als Satz keine Neuigkeit, aber wenn man sich die Gesichter, die da abgebildet sind, genauer anschaut, kann man nur sagen, es stimmt. Und im Weiterblättern zieht Sibylle Hein die Schrauben ohnehin fester. Eigentlich ist Freiheit für alle umsonst und trotzdem zahlen manche Menschen einen hohen Preis dafür. Wir sehen bewaffnete, schwarz vermummte Menschen, Männer vermutlich, oder? Einem pinkelt der Pudel der alten Dame, die da abgeführt wird, ans Bein. Das ist leise, subversiv und immer hoffnungsvoll. Freiheit im Sinne von sich wehren hat eben auch viele Gesichter. Wie Freiheit sich anfühlt, was Freiheit meint, bedeutet, mithin ist und hoffentlich bleibt, zieht sich wie ein roter Faden durchs ganze Buch. Freiheit fühlt sich an wie weiches Gras unterm Hintern, wie tanzen, wie aus der Reihe tanzen, wie abheben, fliegen, schaukeln oder vom Sprungturm hüpfen, wie trommeln, wie Alarm schlagen, wie laut werden, wie eine Rede halten, wie einen Schneemann bauen. Wie zusammenhalten? Was Freiheit braucht? Viel zu häufig eine große Portion Mut, schreibt Sibylle Hein und zeigt ein Boot voller Geflüchteter und immer wieder jede Menge Fantasie. Das ist nicht nur Resümee dieses erfrischend unbelasteten, unbekümmerten Bilderbuchs, das voller Selbstermächtigung ist, es ist Antwort und Auftrag. Freiheit ist ein Menschenrecht. Lasst uns darauf aufpassen, eure Sibylle, schreibt sie am Ende ihres Buches in einem Brief an die Kinder. Eine andere Essenz, vielleicht eine der Voraussetzungen für Freiheit, hat sie da schon zuvor benannt. Denn Freiheit gibt dir ein ganz dickes Versprechen. Sei, wer auch immer du sein willst. Dass dieses Versprechen gehalten wird, geht uns alle an, wir alle können daran mitwirken. Denn ohne Freiheit, so viel steht fest, wäre die Welt wie eine Blume ohne Farbe. Und es heißt ja, die Welt wäre nicht nur trostlos und grau, sie wäre ohne Aussicht auf Leben, auf Zukunft. Und so ist Freiheit, du große Wundertüte, ein freigeistiger Gegenentwurf zu Dunkelgeistern, ein übermütig ermutigendes Plädoyer für die Freiheit in uns und um uns herum. Derart bestärkt, befeuert und beflügelt kehren wir nochmal zurück zu Dunkelgeistern, dem Gespräch mit Jakob Springfeld. In der 93. Freigeistern-Folge im neuen Lesen und Lesen lassen liest er für euch aus seinem Buch Unter Nazis, Jung, Ostdeutsch gegen Rechts, erschienen in der Taschenbuchreihe Gulliver im Verlag Beels und Gelberg für LeserInnen ab 14 Jahren. Lieber Jakob, bitte sehr.
Ich wuchs, ich kann es nicht anders sagen, ziemlich komfortabel auf, in einer kleinen, behaglichen Blase. Doch auch meine erste Liebe ist eine dieser Erinnerungen mit bitterem Nachgeschmack. Ich ging in die Scheffelberg-Grundschule, ein vierstöckiges, gelb gestrichenes Gebäude mit schwarzem Dach und einem kleinen Glockenturm. Als ich in die vierte Klasse kam, gab es drei Kinder mit Migrationsgeschichte in unserer Klasse. Damals hatten in Zwickau rund 3% der BewohnerInnen Eltern, die nicht mit einer deutschen Staatsangehörigkeit geboren wurden. In der gesamten Bundesrepublik waren es im Schnitt ungefähr 20%. Eines der drei Kinder in meiner Klasse hieß Lynn. Wir haben ihren Namen aus Sicherheitsgründen geändert. Ihre Eltern stammen aus Vietnam. Lynn saß links vor mir, sie hatte schwarze, halblange Haare und ihr zierlicher Körper steckte oft in bunten Blumenkleidern. Sie war ruhig, schüchtern und schlau. Während die Schulstunden verstrichen, sah ich sie oft an. Ich sah sie auch an, wenn ich zu Hause war. Ich hatte sogar unser Klassenfoto in mein Zimmer gehangen. Papa und Mama wunderten sich darüber, denn ich habe ihnen nicht gesagt, dass es ihretwegen war. Lynn und ich haben nicht oft miteinander gesprochen, wie das nun mal so ist in diesem Alter. Doch als das Ende der Grundschulzeit näher rückte, da hatte ich das Gefühl, etwas tun zu müssen. Wir hatten einen SchülerInnen-Briefkasten, jeder konnte jedem schreiben und ich kritzelte auf einen Zettel: Lynn, du bist echt nett, Jakob. Doch Lynn reagierte nicht. Während einer Rüstzeit unserer Kirche fragte ich also einen Sechsklässler, was ich tun könnte, und er verriet mir seinen allerbesten Anmachspruch. Wenn ich ein Pirat wäre, dann wärst du der größte Schatz, den ich finden könnte. Also versuchte ich es noch einmal, aber auch darauf reagierte Lynn nicht. Das Schuljahr ging zu Ende und mit den langen Sommerferien trennten sich unsere Wege. Meine erste Liebe stieß nicht auf Gegenliebe. Aber ich habe alles versucht, was mir damals in den Sinn kam, immerhin. Der schwarze VW-Bus, mit dem Lynn oft zur Schule gebracht wurde, ist noch immer in Zwickau zu sehen. Er steht meist vor einem grauen Plattenbauklotz an der Heisenbergstraße. Lynn ist längst weggezogen, doch ihre Eltern sind noch immer da, trotz allem, was bekannt wurde. Im Jahr 2000 siedelte der nationalsozialistische Untergrund NSU von Chemnitz nach Zwickau um. Zschäpe, Bönhardt und Mundlos ließen sich in der Heisenbergstraße nieder, Haus Nummer 6. Lynn, meine Grundschulliebe mit den bunten Blumenkleidern, wuchs neben den drei extrem rechten TerroristInnen auf, die bis zu ihrer Enttarnung 2011 unbemerkt Menschen mit Migrationsgeschichte in Deutschland und eine Polizistin ermordet haben. Immer wenn ich diese Stelle auch bei Lesungen vorlese, wo ich nochmal kurz schlucken muss, denn es war tatsächlich so, als wir das Buch gemacht haben, habe ich Lynn angerufen und sie studiert aktuell in Dresden. Ich wollte wissen, ob es okay ist, diese Anekdote so in das Buch aufzunehmen, dass ich in sie verliebt war und dass ihre Familie neben dem extrem rechten NSU gelebt hatte. Und ich glaube, in diesem Moment ist ihr das Herz auch ziemlich in die Hose gerutscht, denn bis zu diesem Moment wusste sie tatsächlich nicht, dass ihre Familie neben dem NSU, neben einem der Standorte des NSU in Zwickau gelebt hatte. Und ich finde dieses Beispiel einfach immer wieder krass, einfach weil es vor Augen führt, wie leicht es für Menschen, die vielleicht nicht aktiv betroffen sind, ist, all das sogar irgendwie in der direkten Nachbarschaft ausplanten zu können.
Das war's für heute. Das war die 93. Freigeistern-Folge. Das war das neue Lesen und Lesen lassen Dunkelgeistern mit einem kleinen Rückblick auf die Frankfurter Buchmesse. Ich danke euch wie immer fürs Zuhören. Mehr Infos zu den Büchern, von denen heute die Rede war, mehr Infos über uns und alle bisherigen Folgen findet ihr auf unserer Website freigeistern.com. Und wie immer freuen wir uns, wenn ihr uns bei Instagram folgt. Wir hören uns in 2 Wochen wieder am nächsten Freigeistern-Donnerstag, dem 21. November, dann wieder mit einem Freigeistern-Gespräch. Bis dahin und überhaupt wünsche ich euch viel Licht gegen alle Dunkelheit. Ich wünsche euch Erhellung, Klarheit, Furchtlosigkeit und die Freiheit und die Freiräume der Kunst. Ich wünsche euch Wundertüten voll wundervoller Geschichten, Bilder, Bücher und, wo immer es nötig ist, das eine oder andere Wunder. Und ich wünsche euch die Freiheit zur Freiheit. Tschüss!